Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Und mit amtlicher Geschlechtsgenossenverstärkung heute Abend, meine Lieben. Zwei Supermänner bei uns zu Gast. David Cross ist da. Ab Donnerstag im Kino als englische Nachkriegstorwartlegende Bert Trautmann. Ein deutscher Ex-Wehrmachtssoldat und Kriegsgefangener im Tor von Manchester City. Eine super spannende Geschichte. Dann kommt Milan Peschel zu uns als deutsche Synchronstimme von Asterix. Das neue Animationsabenteuer Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks kommt ja auch am Donnerstag in die Kinos. Wir sprechen unter anderem über eine nur klitzekleine, aber sehr aufsehenerregende, bizarre Szene im Film, verspreche ich euch. Und damit wir hier dann am Ende nicht an Testosteron ersticken, kommt auch Anna Wollner vorbei und bringt uns ihr Interview mit Captain Marvel Brie Larson mit. Den Film gab's ja erst letzten Dienstagabend für uns Filmjournalisten zu sehen, konnten wir also hier noch gar nicht drüber sprechen. Rappelvolle Show am Ende mit einem extrem sehenswerten Fernsehtipp. Also tief Luft holen, Vorhang auf und Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova.
Ich denke, ihr seid alle okay damit, wenn wir die Filmkritik zu Captain Marvel heute mal ein bisschen kürzer halten, denn die krassen Fans von euch waren sowieso schon drin oder ihr habt euch seit Donnerstag schon durchinformiert. Es gab den Film, wie eben kurz erwähnt, für die Presse ja nun mal erst letzte Woche Dienstagabend zu sehen. Wir konnten also hier in einer Stunde Film noch nicht drüber reden bisher. Daher kurz, Brie Larson, finde ich, macht das sehr gut. Kaufe ihr die Rolle als Captain Marvel genauso ab wie ihrem Pendant Gal Gadot als Wonder Woman bei DC. Insofern hat Marvel da nichts falsch gemacht, sich für den weiblichen Captain zu entscheiden. In der Comic-Vorlage gibt's ja beides, sowohl eine männliche als auch eine weibliche Version des Superhelden. Sehr gute weitere Entscheidung außerdem, Samuel L. Jackson hier als jungen Nick Fury mal in die Rolle des männlichen Co-Hauptdarstellers zu packen. Junger Nick Fury deshalb, weil die Geschichte in den 80ern und 90ern spielt und Jackson ist einfach spitze in der Rolle. Ist eine gute Absicherung für Brie als die Neue und einfach so mega souverän und dadurch so witzig in der Rolle. Kleines Beispiel, das Kennenlerngespräch der beiden im Film.
Wo bist du geboren?
Huntsville, Alabama.
Name des ersten Haustiers?
Mr. Snoofers.
Mr. Snoofers?
Sag dich doch gerade. Habe ich bestanden?
Noch nicht. Erster Job?
Soldat. Direkt nach der Highschool. Verließ die Army als Colonel.
Danach?
Spion.
Nenn mir eine verrückte Sache, die einem Skrull niemals einfallen würde.
Diagonal geschnittenen Toast kriege ich nicht runter. Das war gar nicht nötig, oder?
Nein, war's nicht. Aber ich fand's lustig.
Die Gags passen soweit fast alle. Die Action im Film ebenfalls. Der Look ist also durchaus Marvel gut, wenn man so will. Auch hier in der Kampfszene von und mit Brie Larson, die das, wie eben erwähnt, gut macht. Zwei Kritikpunkte habe ich trotzdem. Zum einen ist die Story an sich wirklich mehr als gewöhnlich. Also junge Air Force-Pilotin kommt mit Alien-Energiequelle in Berührung und kriegt dadurch übermenschliche Kräfte, muss lernen, damit umzugehen, strauchelt, zweifelt, wird gelinkt und kommt dann wie Phönix aus der Asche und macht sie alle platt. Tausendmal wirklich so oder so ähnlich schon gesehen. Also Innovation geht wirklich anders. Und soweit ich gut aufgepasst habe, ist sie irgendwie eine Superheldin ohne Weak Point. Und ich finde gerade erst die Schwachstellen eines Superhelden, also sein oder ihr persönliches Kryptonit, also die Achillesferse, macht ja erst spannend. Hab ich hier nicht gesehen. Also sie wirkt am Ende des Films erstmal ziemlich unbesiegbar. Weak Spot habe ich keinen ausmachen können, zumindest keinen, der auf der Hand liegt. Und ja gut, das dann als Zeichen Richtung großes Avengers-Finale nächsten Monat mit Endgame fand ich, also wie soll man einen Superheld aufhalten, der keine Schwachstelle hat? Komisch. Strich drunter, es ist ein solider MCU-Film, nichts außergewöhnlich, ist im 21. Vielleicht dann aber auch schwerer, als man selbst bei Marvel gedacht hat. Anna Wollner hat sich auf den Weg nach London gemacht, um Kapitänin Brie Larson zu treffen, zu einem, sagen wir mal, ja allerdings etwas ungünstigen Zeitpunkt, wie sich herausgestellt hat.
5 Minuten Material, also 5 Minuten Trailer. Mehr gibt es vor dem Interview mit Brie Larson nicht zu sehen. Wie auch, Mitte Januar ist der Film noch nicht fertig. Die Angst vor potenziellen Spoilern ist zu groß. Reden solle man aber mit Brie Larson trotzdem bitte ausschließlich über den Film und ihre Figur Captain Marvel. Nur wie? Ein Ding der Unmöglichkeit, merkt sie relativ schnell selbst.
I'm just breaking hearts in every interview because I can't talk about anything. It hasn't been that hard for me. I'm gonna be very relieved when both movies come out. I'm not gonna lie. Mostly just because there are behind-the-scenes stories that I think are funny that I want to talk about that I can't talk about right now.
Okay, versuchen wir es anders. Soll sie doch einfach mal selbst ihre Figur beschreiben.
I can talk about the character. So, good question. Well, I think the way to sum her up, like the easiest way to talk about her is to talk about the fact that she's part Kree, part human. And that's not spoiling anything, because that's in the comics and I feel like it's pretty clear at this point.
Darauf wären wir selbst gar nicht gekommen. Naja, zum Glück leiert sie weiter den Wikipedia-Eintrag runter.
So the Kree part of her is the warrior part. It's this militant, unemotional, perfectionist side of her. And then the other part of her, the human part, is the heart of her. It's a different type of badass, fighter pilot, but less perfect, flawed.
Okay, so viel wussten wir vorher auch schon. Andere Strategie? Wir hatten bisher Wonder Woman in einem Superhelden-Standalone-Film und Gal Gadot, als eben jene war nicht nur tough, sondern auch im Interview absolut genial. Wie fühlt es sich für Larson jetzt an, in ihre Fußstapfen zu treten?
No, the cool thing is I don't have to follow anybody's path. And I think that's what's really exciting, is that now we're starting to get into the point where we're going to have a plethora of different types of ideas of what a superhero is, whether that's Wonder Woman or that's Black Panther or that's Captain Marvel or whatever, you know, the people got cooking up. Like, we're now getting into something that's outside of just this one type of thing, into an array of things. And that's what we need. We just need complexity.
Komplexität, das hätten wir uns irgendwie auch von Brie Larson gewünscht, denn jenseits der Leinwand hat sie als Captain Marvel leider so gar keine gute Figur gemacht.
Meine Herren, hier ist er, der neue Torwart von Manchester City, Bert Trautmann. Scheuen Sie sich nicht, ihm Fragen zu stellen. Bereit, Bert?
Als deutscher Kriegsgefangener hätten Sie sich je vorstellen können, dass Sie mal Torwart von Manchester City werden?
Nein, ich glaube es immer noch nicht richtig.
Was wollen Sie hier bei uns erreichen?
Ich will die Spiele gewinnen.
Manchester hat eine große jüdische Gemeinde. Wie wird die wohl auf Sie als Keeper reagieren?
Lassen Sie uns die Fragen auf den Fußball
stellen. Unsere Leser haben das Recht zu erfahren, ob Ihr Fallschirmjäger in Kriegsverbrechen verwickelt
war.
Der
Krieg ist vorbei.
Sie erwarten doch nicht ernsthaft, dass wir auf diese Fragen verzichten.
Nein, bitte, meine Herren. Gentlemen, bitte. Wir stellen Ihnen Bert Trautmann als das große neue Talent von Manchester City vor.
Ich habe meine Pflicht getan als Soldat. Wir hatten keine Wahl.
Ja, das behaupten Sie, aber wir haben recherchiert und herausgefunden, dass Sie freiwillig zur Wehrmacht sind.
Er war ein junger Kerl.
Ja, das ist richtig.
Kommt schon, Leute. Zurück zu den Fußballfragen.
Es ist keine gewöhnliche Fußballpressekonferenz, also jetzt so wie sonst, ne, wenn Uli Hoeneß ausflippt und die gesamte Menschheit durchbeleidigt, sondern es ist eine, die noch viel prekärer war. Es ist 1949 und Manchester City stellt seinen neuen Torwart für die erste Liga vor. Bert Trautmann, einen deutschen Ex-Wehrmachtssoldaten und Kriegsgefangenen der Briten. Wie kommt so einer zu Man City? Durch Jack Fryer. Der ist damals Ende des Zweiten Weltkriegs Trainer des Provinzclubs St. Helen und hat nebenbei eine Drogerie, über die er Geschäfte mit den britischen Soldaten eines benachbarten Kriegsgefangenenlagers macht.
Während eures Aufenthalts habt ihr Arbeitsdienst zu leisten. Sowohl hier im Lager als auch in umliegenden Betrieben. Als Wiedergutmachung für die durch den Krieg verursachten Entbehrungen und Verluste. Ist das klar?
Was zur Hölle heißt hier jawohl? Auf englischem Boden sagen wir Yes, Sir. Yes, Sir. Ist das klar?
Yes, Sir!
In diesem Lager lernt Jack Bert kennen, der eigentlich Bernhard heißt, und sieht, wie gut der im Lager, wenn mal Freizeit ist, mit den anderen kickt, beziehungsweise wie brillant er im Tor ist. Er wagt das damals Unfassbare, leiht den Gefangenen für seinen abstiegsbedrohten Luschenclub aus und stellt ihn ins Tor. Könnt ihr euch in ungefähr vorstellen, wie begeistert die anderen in der Mannschaft zuerst waren, ne? Mit einem zusammen, in einer Mannschaft zu sein, mit dem man sich kurz zuvor noch blutige Grabenkämpfe geliefert hätte oder vielleicht ja sogar hat, wer weiß es denn schon. Aber Trautmann schließt Freundschaft mit einem nach dem anderen. Er will die Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs hinter sich lassen, will nur Fußball spielen und ist letztendlich als Torwart so gut, dass er sich vollständig fürs Team aufreibt. Er wird anerkannt, wenigstens aber geduldet und bringt dem Club St. Helens letzten Endes totalen Aufwind. So, dass dann irgendwann die Scouts von Man City auf dem Platz stehen. Ja, und parallel verliebt sich Trautmann auch noch in Jack Fryers Tochter Margaret. Und auch das ist alles andere als einfach.
Margaret, bitte, ich bin doch kein Monster.
Es gibt eine Menge Leute hier, für die du genau das bist.
Ja, mich zu hassen, da machst du es dir einfach.
Einfach? Was redest du da? Was soll das? Denkst du, du spielst ein bisschen Fußball und alles ist vergeben und vergessen? Vergeben, dass deine Leute meine Freunde umgebracht haben? Vergessen, dass ihr uns die Jugend gestohlen habt?
Alles nicht einfach. Der Rest ist dann schließlich Fußballlegende. Bert Trautmann macht über 500 Spiele als Torwart von Man City, wird eine Legende des Vereins, gewinnt 1956 mit City den FA Cup trotz schwerer Verletzung. Und als Trautmann letzten Endes 2013 stirbt, läuft die aktuelle Mannschaft mit dessen altem Torwarttrikot beim nächsten Heimspiel auf, als Ehrung und Verbeugung vor einem der größten Torhüter aller Zeiten. Und dem vielleicht wichtigsten sportlichen Bindeglied zwischen Nachkriegsdeutschland und Nachkriegsengland. Es ist ein langer, ein harter Weg zu einer Weltkarriere gewesen, denn auch in Manchester wird Trautmann damals, und auch das zeigt dieser Film, anfangs komplett und aufs Böseste angefeindet und boykottiert. Es ist wirklich eine ganz bewegende, eine ganz packende Fußballgeschichte von Markus H. Rosenmüller, größtenteils in Bayern, unter anderem in zwei Amateurstadien in Augsburg gedreht, was man aber wirklich null sieht, also wirklich toll rausgearbeitet, sieht alles komplett nach England in den 40ern, 50ern aus. In der Hauptrolle ein wieder mal sehr guter David Cross als Bert Trautmann und der ist gleich unser Gast.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Ihr seid mittendrin und schon dabei im Gespräch mit dem euch eben gerade von mir versprochenen Hauptdarsteller aus Trautmann, David Cross. Schön, dich wieder in eine Stunde Film zu haben.
Schön, dass ich da sein darf.
Du, wichtigste Frage ganz zuallererst. Wie sauer sind die Fans von Man City, dass ausgerechnet du ihren deutschen Kriegshelden Bert Trautmann spielst? Die müssen doch stinksauer sein.
Fiese Frage.
Keine Ahnung, worauf
fiese
ich hinaus will. Du hast keine Ahnung, worauf ich hinaus will. Ich helfe dir ein kleines bisschen. Okay. Dass ausgerechnet du Bert Trautmann spielst, der Schauspieler, der genau an dem Tag geboren ist, an dem die Engländer im WM-Halbfinale 1990 gegen Deutschland ausgeschieden sind.
Ah, okay. Aber das ist gut, dass du das sagst, weil dann wir haben jetzt bald die Premiere in Manchester auch, dann werde ich mein Geburtsdatum da nicht erwähnen.
Besser nicht. War dir also demzufolge nicht bewusst? Ich habe nämlich vorhin nochmal geguckt, ich war mir sicher, Jahrgang 90 hatte ich mir gemerkt bei dir, dann habe ich gesehen 4. Juli und dachte, warte mal, wenn wir jetzt über einen Fußballfilm reden, das muss doch genau zur Zeit der WM damals gewesen sein. Dachte, ich frage dich mal, ob Papa Cross vielleicht deinetwegen damals das Halbfinale nicht hat sehen können.
Also daran kann ich mich nicht erinnern, aber ich weiß halt natürlich, die WM ist ja immer um diese Zeit rum. Und ich glaube, es gab auch schon das ein oder andere Spiel an meinem Geburtstag. Ich glaube sogar irgendein, ich weiß nicht mehr welches, aber irgendein Halbfinale gegen Italien, was wir leider verloren haben.
Vermutlich an meinem Geburtstag 2006.
Ja,
das WM war nicht, im eigenen Land, Halbfinale gegen Italien.
Das war nicht so schön. Der Geburtstag war nicht so schön damals, ja.
Glaube ich. Mhm. Dein 16. Mhm. in dem Fall.
Ja.
Ja, irre, ne? Und dann Born on the 4th of July. Ich meine, klar, da du konntest halt nur Schauspieler werden. es gab keine andere Möglichkeit. Aber diese Koexistenz deines wirklichen Geburtstages und das Ausscheiden der Engländer im Halbfinale gegen Deutschland bei einer Weltmeisterschaft.
Ja.
Wie gesagt, wenn ihr den Film dann in England vorstellt, vielleicht machst du irgendwie den 12. Juli draus. Das war dann
im Juli irgendwann.
Ja. Ich weiß auch nicht mehr genau wann, aber irgendwann bin ich im Juli geboren. Genau. Dabei warst du ja zu Schulzeiten, bevor wir mal gleich mit dir in die Rolle von Bert Trautmann bzw. Bernhard Trautmann eintauchen, Du warst ja eher so die Basketballfraktion, ne? Du warst gar nicht so die Fußballfraktion, oder?
Nee, ich habe schon auch in meiner Jugend viel Fußball gespielt. Mm, okay. Also ich hab mit 5 Jahren angefangen, hab dann glaube ich, im Sturm damals gespielt und glaube ich, bis ich 15 war oder so, habe ich Fußball gespielt. Und das war auch damals, wie von jedem Jungen damals so der Traum, auch mal Fußballprofi zu werden. Und ich war nie ein Tor. Ich habe immer im Feld gespielt. Aber das war natürlich toll, jetzt als Schauspieler mal einen Fußballprofi darstellen zu können. Und dann hatte ich dann auch in der Vorbereitung auch einen Torwarttrainer bekommen, mit dem ich dann das Torwartsein gelernt habe. Ja. Also wie verhält sich ein Torwart ich war viel im Stadion und habe mir dann auch den Torhüter immer angeschaut. Also ich habe dann wirklich auch geguckt, was macht er denn
wo hast du geguckt?
Union Berlin war ich viel.
Alte Försterei.
Genau, richtig. Und da habe ich mir dann immer den Torhüter angeguckt. Die anderen Fans mussten auch gedacht haben, guck doch mal, der Ball ist gerade schon lange da vorne. Wo guckst du denn hin? Wo bist du denn mit dem Kopf? Super. Aber ich habe mir da habe ich zum Beispiel auch diese eine Geste gefunden für den Trautmann, der ja immer, wenn er ins Tor kommt, erstmal beide Pfosten abklatscht und sozusagen das auch zu seinem eigenen Ritual macht.
Ja.
Wenn er sich ins Tor stellt. Und so verschiedene Kleinigkeiten wollte ich mir dann auch einfach anschauen.
Jetzt hat man bei Union manchmal, wenn man die Spielen sieht, zwar das Gefühl, die wären irgendwo in den 50ern stecken geblieben, aber trotzdem wird ja heute grundsätzlich ganz anderer Fußball gespielt als damals.
Das stimmt, ja.
Habt ihr dann auch Aufnahmen von damals noch zu Rate gezogen? Ich meine, es hätte ja vielleicht auch ein bisschen merkwürdig gewirkt, wenn du jetzt so ein komplett modern spielenden Torwart imitierst.
Das stimmt.
Es ist ja damals anders gespielt worden.
Das stimmt. Ja, also ich habe mich natürlich so ein bisschen auch auf den Trautmann konzentriert, wie der sich verhalten hat im Tor. Und was für den sehr typisch war, was wir auch gesehen haben, der Regisseur und ich, war dieses, oder was man auch in seinen Biografien lesen kann, war dieses, furchtlose sich hineinspringen, fast mit dem Kopf voraus. Das wurde ihm dann ja später auch ein bisschen zum Verhängnis.
Richtig.
Muss man dazu sagen.
Schwere
Verletzung im FA Cup Finale 1956 und trotzdem weitergespielt mit einem Genickbruch.
Ja.
Und was auch sehr typisch für ihn war, weil er auch Handball gespielt hat vorher in seiner Jugend, habe ich auch zum Beispiel Handball. Mhm. Es gab sogar mal eine Zeit, da habe ich Fußball, Handball und Basketball gleichzeitig gespielt. Und weil er halt auch Handball gespielt hat, konnte er immer diese sehr weiten Abwürfe machen und immer sehr genau auch den Mitspieler den Ball zuwerfen. Das war sehr typisch für ihn. Und es gibt natürlich auch so ein paar Aufnahmen aus den 50ern, wo man ihn halt sich auch anschauen kann. Das kann man sich heute auch noch auf YouTube angucken. Und das habe ich mir natürlich viel angeguckt.
David, Markus H. Rosenmüller hat den Film gedreht mit euch. Ihr habt unter anderem in 2 Stadien in Augsburg gedreht. Mhm. Die Szenen, die dann im Stadion spielen. Das Etihad Stadium war gerade nicht frei, oder was war das Problem?
Ich glaube schon. Also es war besetzt und dann mussten wir halt nach Augsburg ausweichen. Es war aber
die andere große weltweite Fußballmetropole.
Richtig. Wir haben dann in Augsburg gedreht, aber es sah auch nicht so aus, wie es jetzt im Film aussieht, muss man dazu sagen. Das war im Endeffekt einfach nur ein grüner Rasen und sonst war da nichts. Und dann standen da noch ein paar Komparsen rum, aber der ganze Rest, den man jetzt so im Film sieht, halt Final, Atmosphäre, volles Stadion, alle Fans sind wahnsinnig gespannt, es ist laut und dieser Adrenalinkick, den die Fußballer dann wahrscheinlich damals auch hatten, das musste man alles sich vorstellen, wenn man dann ins Stadion läuft, da war einfach nichts, das wurde alles mit Computer reingemacht später.
Über Bert Trautmann selbst, der ja 2013 auch erst gestorben ist, ich glaube im Alter von 89 Jahren. Was hast du über den rauskriegen können? Denn ich finde es ganz interessant, dass man ihn zwar kennt als diese spätere Galionsfigur des englischen Fußballs, als dieser Brückenschlag, auch zumindest sportliche Brückenschlag zwischen Nachkriegsdeutschland und Nachkriegsengland. Aber auch im Film lasst ihr ihm ja so ein Restmysterium. Mhm. Es gibt so ein paar Dinge, über die er ja auch nicht gerne reden will. Ne? Mhm. Es gibt diese berühmte Pressekonferenz, wo er so ein bisschen in die Ecke gedrängt, mhm. auch sofort sagt, ja, ich hatte keine Wahl, wir mhm. hatten keine Wahl. Da, er mhm. zieht sich da aus dieser Wehrmachtsverantwortung ja dann auch im Film ganz oft raus.
Ja.
Ne? Auch Margaret gegenüber sagt er das mehrfach. Was hätte mhm. ich denn machen sollen? Ja. Ich konnte ja nicht, wenn sie ihn drauf anspricht.
Ja.
Hast du da irgendwas rausfinden können, wie er das Zeit seines Lebens wirklich gehandelt hat, dieses ganze Thema?
Leider konnte ich ihn nicht mehr treffen. Also ich habe den Regisseur und den Produzenten 2012 zum ersten Mal für diesen Film getroffen.
Ah, okay. Als er tatsächlich noch lebte.
Da lebte er noch und mhm. da haben sie eine Woche mit ihm in Valencia verbracht, wo er zum Schluss gelebt hat mhm. und über sein Leben geredet, ich glaube eine Woche lang. Und daraus hat der Rosenmüller dann das Drehbuch gemacht. Und dann habe ich, dann wollten wir ja auch 2013 damals noch anfangen zu drehen. Und ich habe dann irgendwann in der Zeitung gelesen, dass er verstorben ist. Das hat mich natürlich total berührt. Dann hat das mit dem Drehen auch noch gedauert, bis wir dann auch die Finanzierung komplett zusammen hatten. Das heißt, ich konnte nicht mehr mit ihm sprechen, habe dann natürlich viel gelesen. Und es ist ja nicht nur ein Fußballfilm, sondern es ist auch eine Versöhnungsgeschichte. Mhm. Und es ist auch eine Geschichte über einen Mann, der mit seiner persönlichen Schuld auch umgehen muss. Und darüber auch nicht, also er hat ja viel erlebt, also ist erstmal in dieser ganzen Nazi-Ideologie auch aufgewachsen und war ja auch in der Hitlerjugend mhm. und wollte dann auch sich freiwillig melden als Soldat und in den Krieg ziehen. Und dann hat er da sehr viel erlebt und hat sich ein bisschen verloren und kam dann irgendwann als Kriegsgefangener nach England und hat dann eigentlich, ja, so ist dann eigentlich zum ersten Mal mit diesem anderen System auch in Verbindung gekommen. Und er hat auch selber immer gesagt, dass seine Erziehung erst in England angefangen hat, also so sein neues Leben. Und da hat er dann was über Demokratie auch erst gelernt. Und und dieses Thema der Schuld, das hat der Regisseur natürlich auch so ein bisschen verarbeitet, dass immer ein Junge auftaucht in dem Film.
Genau.
Ein ukrainischer Junge, den er nicht gerettet hat. Mhm. Und das zieht sich auch durch den Film und diese Bilder von ihm im Krieg und dass er nicht eingegriffen hat, dass er quasi sowas wie ein Mitläufer war, dass er nicht was dagegen getan hat, gegen die Verbrechen, die da stattgefunden haben. Das verfolgt ihn den ganzen Film über und das so ganz wirklich, wenn man das überhaupt sagen kann, in Anführungszeichen, löst sich das erst ganz zum Schluss auf.
Ja. Ja, er ist bei seiner Verpflichtung damals 49, gerade mal 4 Jahre nach Kriegsende,
ja.
Er ist ja massiv auch angefeindet worden.
Absolut.
Die erste Zeit.
Absolut, also da sind ja bis zu 20.000 Menschen auf die Straße gegangen und haben gegen ihn protestiert, mhm. was ja auch verständlich ist.
Klar.
Das war direkt nach dem Krieg und England wurde natürlich auch bombardiert und sie haben Leute verloren und es war ja eine komplett andere Zeit. Aber ja, er hat sich dem irgendwie gestellt und er hatte dadurch, ich glaube für mich, was das Wichtigste für mich bei ihm eigentlich ist oder was ich bei ihm gefunden habe, ist, dass er hatte halt diesen Teamgeist, er hatte diesen Sportsgeist mhm. Der ging über alles hinweg und das gipfelt natürlich in diesem einen Spiel, wo er dann sein Leben opfert, symbolisch gesehen, mit mhm. diesem Genickbruch für den damaligen Feind und trotzdem weiterspielt. Er selber, muss man dazu sagen, wusste natürlich nicht, dass er sich das Genick gebrochen hat, sonst hätte er sofort aufgehört, aber damals konnten die noch nicht auswechseln, sie hätten also einen Mann weniger und das heißt, er wollte dabei, hatte diese Entschlossenheit auch jetzt im Tor zu bleiben. Und er hat eigentlich unbewusst so viel erreicht dadurch, dass er halt diesen Sportsgeist über alles gestellt hat und hat dann irgendwie gezeigt, ja, dass das stärker sein kann als politische Differenzen oder sowas. Deshalb ist es für mich auch kein klassischer Held oder kein Held in dem Sinne, sondern jemand, der sich halt dem irgendwie stellt und mit seiner eigenen Schuld irgendwie versucht umzugehen.
Mhm. Frage ist, wie geht's bei dir jetzt weiter? Doch noch späte Profi-Fußballer-Karriere, Sommermärchen 2019. muss Union Berlin vielleicht sich Gedanken machen, wer da demnächst zwischen den Pfosten steht?
Was ist der Plan? Ich glaube nicht, da müssen die keine Angst haben. Also als nächstes, ich mache jetzt Filme weiter. Also zum Fußballer hat's ja dann auch nicht gereicht. Ist dann schon ganz gut, dass ich bei der Schauspielerei gelandet bin und es nur darstellen musste. Ich fange jetzt im April mit den Dreharbeiten zu meiner ersten Netflix-Produktion an. Das ist keine Serie, aber eine Filmproduktion. Mhm. Genau, und ich weiß nicht, ob wir da uns so auch treffen können, aber von mir aus gerne.
Möglicherweise, vielen Dank. David Cross, zu Gast in eine Stunde Film. Herzlichen Dank für deinen Besuch wieder. Ab Donnerstag seht ihr David im Kino als Bert Trautmann in Trautmann. Guckt euch diesen Film an.
Vielen herzlichen Dank.
Du hast recht, ich darf mich nicht hängen lassen.
Na bitte, das klingt schon besser. Unser guter alter Druide übernimmt wieder das Ruder.
Ich übernehme das Ruder, weil ich es muss. Also, sowas hat man gern. Als Druide und Dorfältester trage ich ja auch eine gewisse Verantwortung.
Genau, so ist es. Frisch ans Werk.
Nun gilt es beherzt, eine schwerwiegende Entscheidung zu treffen.
Ein Wort. Ich habe zwar keine Ahnung, was er meint, aber bravo.
Schon bald werde ich nicht mehr der Einzige sein, der das Geheimnis des Zaubertranks kennt.
Bravo, sag ich doch.
Was?
Was?
Kürzen wir ab, Leute, die gallische Kacke dampft. In Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks Miraculix ist beim Mistelschneiden vom Baum gefallen. Er fühlt sich alt. Er will einen Nachfolger finden, um sein streng gehütetes Zaubertrankrezept weiterzugeben. Für wenn er mal nicht mehr ist und das Dorf dann den Römern nicht schutzlos ausgeliefert sein soll. Also geht's gemeinsam auf die Suche durch ganz Gallien nach einem geeigneten Jungdruiden. Und natürlich wird der alte Zottelbart von den zwei besten Kriegern des Dorfes begleitet von Asterix und Obelix. Und von Vitrine. Nicht lachen, die heißt halt so. Einem kleinen, aber sehr gewitzten und mutigen Mädchen, das sich mit auf diese Reise geschlichen hat. Keiner hat's gewusst. Also fast keiner.
Oh, was kann ich dafür, dass die Druiden alles verbieten? Ich darf zum Beispiel keinen Zaubertrank trinken. Aber reg ich mich deshalb auf?
Wir tragen die ganze Zeit ein kleines Mädchen in einem Kessel mit uns herum und du sagst uns kein Wort davon?
Warum muss denn der Herr Asterix immer über alles Bescheid wissen, hä?
Auch das gehört in eine Asterix-Geschichte. Er und Obelix im klassischen Streit über irgendwas. Wie schon im letzten Animationsfilm finden wir Charlie Hübners Stimme im dicken Bauch von Obelix, die von Milan Peschel in Asterix. Ist schön anzusehen, ist eine wirklich super stimmige Asterix-Geschichte und mal nicht nach einer bereits bestehenden, berühmten Comic-Vorlage verfilmt, sondern eine Geschichte, die neu für diesen Film geschrieben worden ist, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Alle Asterix-Fans gehen rein und machen jetzt die Ohren auf, denn hier ist er. Milan Peschel ist bei uns. Es ist der zweite Film mit Charlie Hübner und dir als in der Reihenfolge Obelix und Asterix. Ich habe so gedacht, als ich den Film jetzt gesehen habe, eingeordnet in die Zeit, nicht in der er spielt, sondern in der er gezeigt wird im Kino, habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob es eigentlich jemals schon so schwer war wie 2019, Tradition und Moderne unter einen geflügelten Helm zu kriegen. Denn, wenn man ehrlich ist, die alten Asterix-Comics, genau wie alle Comics aus der Zeit, 60er, 70er, waren ja nun mal das Gegenteil von politisch korrekt. Das kannst du jetzt heute nicht mehr so bringen. Also ich habe so ein paar Sachen mir aufgeschrieben, zum Beispiel Männer, früher Asterix, Männer waren Kerle, entweder mutige oder feige oder verschlagene, so auf der Bösewichtseite. Die Frauen waren halt, die waren Weibsbilder, entweder hübsche oder renitente. Und die Piraten waren grundsätzlich dösig und der schwarze Pirat im Ausguck, das war der blödeste von allen. Und irgendwie fand man das früher lustig. Aber, habt ihr auch gemerkt jetzt im aktuellen Film, kannst du 2019 nicht mehr so machen.
Ne? Kannst du nicht machen, nee. Aber ich meine, dafür gibt es ja ein ganz tolles Beispiel, die gelungen ist, also wie die Frauen, die im Dorf alle geblieben sind, wie die das in die Hand nehmen und da die Römer zweimal, glaube ich, so wegknallen, ne? Indem sie einfach die Reste vom Zaubertrank da hernehmen. Und auch dem einzigen Mann, der da geblieben ist, nämlich dem Trubadix,
wie sie ihm klar machen, dass er hier schon mal gar nichts zu melden hat. Da ist es ihnen ja, den Machern, auch sehr gut gelungen. Auch, dass dieses kleine Mädchen, ne, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, die Vitrine und so, ist da auch so ein wichtiger Moment. Finden sie schon ein paar Momente.
Ich behaupte einfach mal, vor 15 Jahren in einem Asterix-Film, in dem diese Geschichte erzählt worden wäre, hätten die Jungs auf der Suche nach dem neuen Druiden in dem Kessel kein kleines Mädchen, sondern wahrscheinlich einen kleinen Jungen gefunden. So einen mutigen, kleinen, gallischen Jungen, der mitkommt und die Rolle des Mädchens gespielt hätte. Ich finde das alles gut, so wie das jetzt gelöst ist. Ich finde das an der Zeit und ich finde das richtig. Und dann, Milan, dann kommt diese eine Szene. Und das wüsste ich gerne, ob das beim Synchron überhaupt aufgefallen ist. Ich finde die total absurd, diese Szene. Ich habe da mal was vorbereitet. Okay. Ich erkläre sie dir erstmal, bevor ich dir was zeige. Vielleicht erinnerst du dich an die Szene, wo Asterix, Obelix und Miraculix schon unterwegs sind und nach jungen Druiden suchen. Und die meisten davon totale Pfeifen sind.
Ja.
Die sind ja anfangs alleine unterwegs, aber plötzlich taucht in einem Dorf Majestix mit den eigenen Leuten auf.
Ja.
Es rumpelt im Hintergrund und plötzlich ist das ganze Dorf da. Und Asterix sieht das und will wissen, was da los ist und wühlt sich durch die Menschenmenge, um Majestix zur Rede zu stellen.
Ja.
Weißt du, was in dem Moment passiert? Es geht ganz schnell, aber ich habe es gesehen. Okay. Asterix wühlt sich durch die Menschenmenge. Ich zeige dir jetzt drei aufeinanderfolgende Bilder.
Okay, sehr geil.
Das ist das erste.
Ja, da fasst er eine Frau an die Brust.
Mhm. Okay. Das ist das zweite.
Hier, da fasst er ihr zwischen die Brüste.
Und so ist diese Szene in vielleicht einer Sekunde
das ist mir nicht
vorbei.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, was ist denn da los gewesen? Also wir reden von dem Film 2019.
Ja, ich glaube, es ging um ihren Blick auch.
Ja.
Wie sie auch guckt, von wegen, sag mal, Alter, weißt du, dass wir uns 2019 uns befinden? Was machst du hier?
Es passiert nichts weiter. Er wühlt sich durch die, also auch um es euch irgendwie, achtet drauf, wenn ihr in den Film reingeht. Asterix wühlt sich durch die Menge und fasst dabei einer Frau, die im Pulk steht, voll mit der Hand auf den Balkon.
Ja, ja.
Und sie guckt ihn kurz strafend an und dann läuft die Szene aber so weiter.
Ja.
Kann man das machen? Ich habe mich wirklich gefragt, ist das ein Easter Egg für die Älteren, so nach dem Motto, 80% sehen es vielleicht sowieso gar nicht,
ich glaube,
weil es total schnell geht?
Ich glaube, das ist es.
Ja.
Ich glaube, das ist es. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Und dann ihr Blick dazu eben, die aufgerissenen Augen und so, von wegen, was machst denn du hier, kleiner Mann? das ist schon, ich glaube, das ist ein Easter Egg für die Älteren.
Ich habe selber nur gemerkt, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, auf das eigentliche Thema, was dahinter steckt, dass sowas zu sehen und zu bemerken, ich wirklich feststelle, das führt bei mir zu einer Unsicherheit.
Mhm.
Weil ich in der aktuellen Filmdiskussion, in der wir stecken, mich selber frage, scheiße, kann ich das witzig finden?
Ist doch gut, aber dass man sich das befragt, dass diese Unsicherheit da ist, dass dieser Umbruch gerade auch stattfindet. Das ist absolut richtig. Finde ich, Frauen sind keine Objekte.
Mhm.
Absolut. Und Verunsicherungen sind immer wichtig, damit sich was verändert.
Ja.
Damit
haben wir doch letzten Endes den Effekt, den es haben soll, zumindest den in erster Instanz, dass du das siehst und wirklich vor ein paar Jahren das noch weggewunken hättest, vielleicht kurz irgendwie dir auf die Schenkel gehauen ist, wie auch immer. Und jetzt haben wir den Effekt, dass man sagt, dass man es anfängt zu hinterfragen und sich denkt, so wie ich dich gefragt habe, kann man das machen? Ist das okay? In einem Film, irgendwie in einem Animationsfilm 2019, Asterix fasst einer Frau an die Brüste und es bleibt quasi in der Situation unbestraft.
Ich finde es ist richtig, dass wir uns als Männer auch mal ein bisschen öfter hinterfragen. Ja?
Und spannt das den Bogen weiter, wenn ihr an Filmsets arbeitet, wenn ihr am Theater arbeitet, irgendwie, wenn
Klar.
du Regie führst. Also haben wir das erreicht, dass auch mit Drehbüchern anders umgegangen wird, wenn da Szenen drinstehen, mit der Inszenierung anders umgegangen wird? Ist das so?
Ich glaube, es ist eher so das Verhalten am Set, wie man sich am Set verhält, wie man sich untereinander begegnet, mit welchem Respekt, mit welcher Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Aber auch, dass man manche Sachen, die man so unbedacht raushaut, dass man die da manchmal vielleicht auch, dass es besser wäre, da sich vorher im Kopf zuzumachen, was man da jetzt so sagt, oder sich dann hinterher möglicherweise zu fragen, ob das jetzt richtig war oder sich zu entschuldigen. Oder Das auf jeden Fall.
Milan Weschel, wir sehen dich hoffentlich bald wieder. Erstmal hören wir dich ab Donnerstag jetzt im Kino in Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks. Ja. Danke dir sehr für den Besuch in eine Stunde Film.
Ja, sehr gerne. Ich danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Sehr gerne. Auf bald.
Auf bald.
Glück auf, Glück auf. Der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Hand. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet.
Glück auf, Glück
auf. Ich gehe jede Wette mit euch, dass ihr das noch nicht gesehen habt. Eine Handvoll Bergleute steht beisammen. Bergleute der letzten deutschen, mittlerweile geschlossenen Steinkohlezeche Prosper Haniel in Bottrop. Und singen das berühmte, rührende Steigerlied Glück auf. Habt ihr doch schon mal gesehen? Ja, vielleicht, aber nicht mitten auf dem New Yorker Times Square. Dorthin hat die Jungs aus Bottrop die junge deutsche Dokumentarfilmerin und Regisseurin Elena Horn geschleppt. Von Bottrop nach New York in den Big Apple. Ziel ist eine Modenschau auf der New York Fashion Week, auf der dann auch Klaus, einer der Kumpel, mitlaufen soll.
Erste Mal in New York. Nein, mega schön. Alles hier. Ja, Wahnsinn, ich bin so krass, dass ich dabei sein darf in New York bei der Fashion Week. Und dann noch mitlaufen. Hammer.
Leute. Das ist mein voller Ernst. Macht euch bitte unbedingt einen Knoten in die Fernbedienung für kommenden Montag, 18. März, 19.40 Uhr auf Arte. Tausche Zeche gegen Laufsteg, deutsche Kumpel in New York. Was Elena Horn da gedreht hat, ist so dermaßen herzerwärmend, so lebensbejahend und so schön. Es ist einfach mal ein komplett anderer Ansatz, als zum 100. Mal immer wieder nur und ausschließlich zu zeigen, wie eine Region unter dem Ende des Bergbaus leidet. Das ist sicherlich auch so, aber es ist eben auch nicht alles. Diese Jungs hier laufen in New York für ein Gladbecker Modelabel auf der New Yorker Fashion Week und es wird eben nicht die ganze Zeit gejammert. Montag. 19.40 Uhr, Arte. Ab dann auch in der Mediathek. Ganz tolle Doku einer ganz tollen Filmemacherin. Ich glaube, ich lade die bei nächstbester Gelegenheit mal ein. Mit diesem schönen Fernsehtipp für in ein paar Tagen verabschiede ich mich von euch für heute an diesem Dienstag. Wünsche euch eine tolle Woche. Wir hören uns gerne nächsten Dienstag um 20 Uhr wieder. Eine Stunde Film. Tom Westerholt ist raus. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.